Reikoland ist Gründer und Vice President Business Development von Tissues, einem medizinischen Biotech-Unternehmen, das Multi-Organ-Chips herstellt. Human on a Chip nennt Reik die kreditkartengroßen Produkte, die in der kosmetischen oder pharmazeutischen Forschung eingesetzt werden. Im Podcast verrät Reik, was genau sich hinter Human on a Chip verbirgt, wie er und sein Team es geschafft haben, aus einer Promotion und Fördergeldern ein mittlerweile seit 10 Jahren agierendes Biotech-Unternehmen aufzubauen und wie mit Hilfe dieser Technologie in Zukunft nicht nur Tierversuche reduziert werden können, sondern auch klinische Studien effizienter und sicherer werden.
Hallo Reik!
Hallo Inga!
Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass wir heute sprechen können. Ich bin schon total gespannt auf dieses Gespräch, weil ich ja mit dem Thema, über das wir heute reden, mit dem du dich beschäftigst, bisher total wenig Berührungspunkte hatte. Und ich freue mich deswegen heute auch was von dir zu lernen. Du bist Gründer und CEO von Tissues. Und das, was ihr macht, sind sogenannte Human-on-a-Chip-Modelle. Und ihr sitzt in Berlin seit einer Ausgründung der TU. Und ja, vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen und erzählen, was du machst und wie du dazu auch gekommen bist.
Sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Reik Horland. Ich bin Biotechnologe von der Ausbildung, habe mich im Studium dann auf medizinische Biotechnologie spezialisiert, also medizinische Biotechnologie, die sich dann im Vergleich zur herkömmlichen Biotechnologie mehr mit zellbiologischen und Gewebeprozessen beschäftigt. Habe an der TU dann auch promoviert auf einem derartigen Gebiet und bin über die Promotion und das Projekt der Promotion, was dann damals zusammen mit der ProBiogen AG hier in Berlin war, dort mit dem Uwe Marx in Kontakt gekommen, der ja der Hauptgründer der Firma ist. Und der hatte dann sozusagen die Idee, ja nochmal was Neues zu versuchen und zu kreieren. Und so ist dieses gesamte Projekt mit der Entwicklung dieser Multi-Organ-Chips eigentlich gestartet. Ja, uns gibt es seit 10 Jahren. Genau, das hat alles 2010 angefangen. Da sind wir über die GoBio-Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert worden, haben dort die Gruppe direkt auch noch an der medizinischen Biotechnologie der TU Berlin gehabt. Ein paar Jahre mit diesen Geldern dann den Proof of Concept der Technologie zu zeigen und dann halt auch in den Markt zu gehen, weil Ziel dieser Förderung ist auch ganz klar, Hightech-Arbeitsplätze, biotechnologische Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen, also Firmen zu gründen, die dann entsprechend diese Technologie auch vermarkten.
Vielleicht magst du es kurz beschreiben. So wie ich das verstehe, ja, speichert ihr menschliche Organe auf kleinen Chips. Die könnt ihr auch zu einer Art Blutkreislauf verbinden und damit wiederum könnt ihr dann pharmazeutische Forschung zum Beispiel unterstützen oder Forschung im Allgemeinen. Ist es so, habe ich das richtig verstanden?
Das hast du schon sehr richtig verstanden. Ja. Also wir nutzen eigentlich die Fortschritte, die es in der gesamten mikrofluidischen Technologie gibt, aus, um den menschlichen Körper im Maßstab von 1 zu 100.000 auf diesen Chips darzustellen. Das heißt, das ist eine Kombination aus Mikrofluidik und Biologie, denn die Organmodelle werden aus menschlichen Zellen entsprechend entwickelt und dort auf diese Chips gebracht und dort schon, wie du richtig gesagt hast, über diese mikrofluidischen Kanäle, ähnlich wie im Blutgefäß oder durch das Blutgefäßsystem im menschlichen Körper dann miteinander verknüpft, um so einen systemischen Ansatz zu haben, wie man zum Beispiel Medikamente, neue Chemikalien, kosmetische Inhaltsstoffe, aber auch zum Beispiel Nahrungsmittel dann an einem System testen kann, was dem Menschen schon sehr, sehr nahe kommt.
Was bedeutet mikrofluidisch?
Mikrofluidisch heißt wirklich genau wie das Wort sagt, dass es wirklich kleinste Kanäle sind, miniaturisierte Kanäle, die man sich in der Größe von einigen Mikrometern bis 100 Mikrometern vorstellen kann, also alles unter Millimetergröße. Einfach, das erlaubt einem dann, Systeme zu generieren, die in der Handhabung so klein sind. Also unsere gesamten Organ-on-a-Chip-Systeme sind ungefähr in der Größe so groß wie eine Kreditkarte, wo man dann in der Lage ist, auch einen entsprechenden Durchsatz zu erzeugen. Dann ist es sehr wichtig bei den Daten, dass die reproduzierbar sind. Das heißt, man macht nicht einen Versuch auf einem Chip, sondern man nimmt ganz viele von diesen Chips, um die Daten zu generieren.
Man testet dann anhand dieser Chips zum Beispiel ein neues Medikament. Also ihr könntet jetzt als Beispiel eine Covid-19-Impfung über, sagen wir, 100 oder 200 oder 300 solche Chips laufen lassen. Das wäre dann äquivalent zu 300 oder 400 Menschen, an denen das getestet werden würde. Und es würde relativ zuverlässige Ergebnisse liefern, wie sich zum Beispiel ein Impfstoff auf die Organe des Menschen dann auswirken würde.
Also das wäre auf jeden Fall möglich. Was man halt dafür braucht, ist ein ordentliches Covid-19-Krankheitsmodell, wenn man die Wirksamkeit des Impfstoffes testen will. Oder in einem vorhergehenden Schritt, was ja auch immer getestet wird in Phase 1, man braucht einfach ein entsprechendes Humanmodell, um die Sicherheit einfach zu testen. Da braucht man noch kein Krankheitsmodell. Und ja, man könnte dann, wenn man den entsprechenden Background hat und die entsprechenden Ressourcen dazu, dann hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier auf diesen Chips auch zum Beispiel Covid-19-Impfstoffe dann entsprechend testen.
Ja, wie kann man sich das also jetzt konkret vorstellen? Welche Organe könnt ihr auf so einen Chip bringen? Ist das wirklich alles, was Zellen hat, also nicht nur Organe, sondern auch sonstige Bestandteile des Körpers? Könnt ihr abbilden oder?
Also wir können noch nicht den gesamten Körper abbilden. Wir haben in der Pipeline jetzt Organmodelle. Ich glaube, es sind insgesamt 16 unterschiedlichen menschlichen Organen, die wir entsprechend miniaturisiert auf den Chips abbilden können. Und basierend auf diesen 16 Einzelorganen haben wir auch schon mehr als 8 Organkombinationen, die für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden, dann auf den Chips etabliert.
Das repräsentiert dann einen beispielhaften Menschen, wo die Organe sozusagen normal funktionieren. Kann man sich auch vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft mit individuellen genetischen Merkmalen zu kombinieren, sodass man dann wirklich als Mensch eigentlich sich selber auf so einer kleinen Kreditkarte mit sich rumträgt und wenn mal was ist, dann kann die personalisierte Medizin da entwickelt und angepasst werden?
Du haust auf jeden Fall schon genau in die richtige Kerbe rein. Es ist in der Tat, unser Ansatz ist zu sagen, und genau dafür braucht man eigentlich diese Multi-Organ-Chips, weil das mit den Einzelorgan-Chips nicht wirklich funktioniert, dass man später mal diese Systeme komplett für personalisierte Medizin einsetzen kann. Es gab ja vor einiger Zeit den Nobelpreis für die Entdeckung der sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das heißt, das sind Stammzellen, die ich zum Beispiel von dir gewinnen kann, indem ich dir eine Hautprobe nehme oder eine Urinprobe, dort die Zellen raus isoliere und aus diesen Zellen Stammzellen mache. Nur können diese Stammzellen dann nicht nur wieder Hautzellen werden, sie können auch zu deinen Leberzellen differenziert werden, zu deinen Nierenzellen, zu deinen Darmzellen und so weiter. Das heißt, mit diesen Stammzellen bin ich dann in der Lage, eine kleine Inga auf dem Chip zu bauen, um dann wirklich zu schauen, wie reagierst du zum Beispiel auf spezifische Therapien. Ich bringe immer da sehr gerne das Beispiel, was man vielleicht von den eigenen Großeltern kennt. Ja, die müssen 10 unterschiedliche Medikamente nehmen und niemand testet die Wechselwirkung von diesen Medikamenten untereinander. Ist ja auch gar nicht möglich, weil das dann immer persönliche Einstellungen sind, wie man welche Medikamente man zusammengibt und in welchen Dosen. Und dann dauert das. Der Arzt braucht dafür ein halbes Jahr oder ein Jahr und zwischendurch ist dann mal zu viel Wasser im Körper, das heißt die Füße schwellen an und so weiter.
Oder der Patient ist aus Versehen verstorben.
Oder das zum Beispiel. Und das kann man dann durchaus sehr gut mit solchen personalisierten Chips testen. Oder man könnte auch darüber nachdenken, zu sagen, wenn man dich jetzt abbildet auf dem Chip, dann kann man auch potenziell schon zum Beispiel Tumorerkrankungen in den Chips induzieren und dann schon vorher schauen, was für dich persönlich die beste Therapie wäre, um diesen Tumor zu heilen. Oder falls du später mal entscheidest, du willst richtig viel Schokolade essen und wirst dann diabetisch, wie könnte man das noch verhindern, beziehungsweise welche Therapiemethode wäre dort im Ansatz die beste für dich? Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Die sind jetzt natürlich noch Zukunftsvisionen, aber dahin soll die Reise eigentlich gehen, in komplett personalisierte Medizin.
Ja, Wahnsinn. Und das ist ja etwas, was dann auch potenziell die Medikamentenzulassung komplett revolutionieren kann, weil wir dann vielleicht gar keine oder kaum mehr Versuche an Menschen brauchen und vielleicht auch kaum mehr Tierversuche. Wenn man sich sowas jetzt vorstellt, dass das Modell erfolgreich ist, also dass wir irgendwann im Prinzip einen kompletten, ja, komplett alle Organe des Menschen mit Blutkreislauf dazwischen verbunden so abbilden können, oder?
Ja, die Idee ist hier natürlich auch zu sagen, dass man sicherlich mit der Technologie, also wir sagen nie, Tierversuche komplett ersetzen kann. Da hat der Chip auch gewisse Limitierungen, aber sicherlich 50, vielleicht 60% der jetzt durchgeführten Tierversuche ersetzen kann. Aber dann natürlich aufgrund wieder der genannten iPS-Technologie natürlich dann auch in der Lage ist, schon vorher an Chips zu testen, was ich sonst nur in klinischen Tests mache. Ja, in klinischen Tests suche ich dann mir die bestimmten Patientengruppen aus, die entsprechend dann repräsentativ für Gruppen in der Bevölkerung sind. Das kann ich jetzt natürlich schon vorher an den Chips machen, wenn ich entsprechende Spender habe, die mir die Zellen zur Verfügung stellen. Und dann sage ich halt, okay, ich habe auf dem einen Chip einen 55-jährigen männlichen Raucher und auf dem anderen Chip eine 25-jährige weibliche Nichtraucherin und teste das. Ne? Und männlich-weiblich ist sowieso auch immer noch ein ganz, ganz großes Thema in der Medikamentenentwicklung. Es ist ja bekannt durch den unterschiedlichen Hormonspiegel auch, dass oft Medikamente bei Männern und Frauen extrem unterschiedlich wirken.
Ja, ihr nutzt Zellen wirklich von Menschen. Das wäre auch so meine Frage. Also woher kommen diese Zellen, die ihr dann auf so einen Chip, auf einem Chip speichert? Ich weiß auch gar nicht, ob das das richtige Wording ist dafür. Aber woher kommen diese Zellen? Diese Zellen kommen von Menschen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir kultivieren, also das ist sehr ähnlich angelegt an jetzige Laborzellkulturen. Also wir sagen, wir kultivieren die Zellen auf dem Chip und die Quellen dafür sind sehr unterschiedlich. Es gibt es gibt Zelllinien, die man einsetzen kann. Zum Beispiel die berühmteste ist ja diese HeLa-Zelllinie von der Henriette Lacks. Das hängt immer ein bisschen von der Anwendung ab und von den Kunden. Bestimmte arbeiten sehr gerne mit diesen Zelllinien, obwohl es natürlich nicht von der biologischen Seite her gesehen ideal sind. Da schaut man aber einfach immer sehr pragmatisch drauf, was man für einen Context of Use hat, ob die Zellen dafür geeignet sind. Und wenn die Zellen, die sich am einfachsten händeln lassen, dafür geeignet sind, ja, dann nimmt man die Zelllinien. Wenn man sieht, dass man primäre Zellen braucht, die kann man entweder von vielen Herstellern und käuflich erwerben, oder man kann sie auch von Spendern zur Verfügung gestellt bekommen, wenn man dann entsprechend halt das Ethikvotum hat und die Spender vorher aufgeklärt hat, dass sie genau wissen, was mit ihren Zellen passiert und dass sie auch nur dafür einwilligen, wo sie sagen, okay, dafür will ich meine Zellen hergeben und für alles andere nicht. Und dann gibt's natürlich immer noch die Methode, die ich vorhin erzählt habe, was ja auch ein bisschen in die ähnliche Sparte fällt, der iPS-Zellen. Also es ist unterschiedlich, aber es kommt natürlich auch viel von Spendern.
Und die Idee. Was sind iPS-Zellen nochmal?
Das sind diese induzierten pluripotenten Stammzellen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt Kunden, also euch gibt es ja schon 10 Jahre. Das ist ja schon eine Weile. Und ihr arbeitet auch mit Kunden zusammen. Was sind das für Kunden und was macht ihr da schon ganz konkret?
Das ist ein relativ breiter Bereich. Wir haben Tatsache einen der ersten großen Kunden hatten wir im Kosmetikbereich mit der Firma Beiersdorf, wo wir zusammen mit ihnen an neuen Methoden geforscht haben, wie man entsprechend Substanzen bewerten kann, die man halt klar bei Beiersdorf auf die Haut aufträgt und schauen, wie reagieren sie in der Haut, aber was passiert auch, wenn die in die Blutbahn gelangen und was macht die Leber damit, also wie verstoffwechselt die Leber dann diese Substanzen und das halt alles in einem Chip, in einem Experiment sozusagen, was man sich dann anschauen kann. Und das ist ein Beispiel aus der kosmetischen Industrie.
Ihr seid jetzt auch für die pharmazeutische Industrie schon tätig.
Richtig. Oder? Und das ist natürlich noch ein ganz wichtiger Sektor, ist die pharmazeutische Industrie, die dann in ihrer Medikamentenentwicklung vor allen Dingen dann in den Fällen, wo man mit den Daten, die man in der sogenannten vorklinischen Phase, also das ist alles, bevor es dann das erste Mal am Menschen getestet wird, erhebt, entscheiden muss, ob der Medikamentenkandidat dann in die klinische Phase geht. Und das ist die allerkritischste Entscheidung von allen, denn es gibt dazu Daten, die zeigen, dass ca. 80% aller Medikamentenkandidaten, die jetzt in die klinische Entwicklung gehen, ausfallen und gar nicht auf dem Markt ankommen, weil halt dann doch in den klinischen Phasen festgestellt wird, dass die Substanz halt doch zu viel Nebenwirkungen am Menschen zeigt oder dass sie gar nicht wirksam ist. Dann gibt es natürlich manchmal noch strategische Entscheidungen, dass sich das Portfolio der Firma ändert. Aber die wichtigsten und höchsten Ausfallraten sind halt entweder zu hohe oder zu starke Nebenwirkungen oder keine Wirksamkeit.
Das heißt, ihr unterstützt ja heute schon die Medikamentenentwicklung. Und was ist so deine Erwartung oder deine Vision jetzt mit der Technologie? Weil wir wissen ja, dass es viele, viele verschiedene Ansätze gibt, neue pharmazeutische Produkte zu entwickeln mittlerweile und das eben auch günstiger zu machen. Also ist so ein Human-on-a-Chip-Modell auch so ein Produkt, was Hoffnung dafür geben kann, dass man zukünftig vielleicht auch ganz seltene Erkrankungen, wo sich heute einfach so eine Forschung und Medikamentenentwicklung gar nicht lohnt, weil es zu teuer ist, auch zu unterstützen?
Ist sicherlich möglich, wenn halt die entsprechenden Krankheitsmodelle auf dem Chip verfügbar sind, ne? Und das ist dann immer die Frage, vor allen Dingen bei wirklich bei Indikationen, die wirklich sehr rar sind, hat man dann, was wir vorher als Thema hatten, hat man dann die Möglichkeit, an Zellen von den entsprechenden Patienten zu kommen, um dann so ein Krankheitsmodell aufzubauen. Aber sicherlich, egal ob es jetzt eine rare Indikation ist oder ob es eine relativ häufige Indikation ist, die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, dass diese Chips auf einer großen Breite von Anwendungen dann in der Lage sind, bei dieser Medikamentenentwicklung mitzuhelfen, die Ausfallrate zu verringern, gleichzeitig dann auch aufgrund der Kombinierung von verschiedenen Assays, die auf diesen Chips dann durchgeführt werden können, bis hin zu personalisierten Daten, was dann die klinischen Studien unterstützt, die Zeit auch, die so eine Medikamentenentwicklung benötigt, zu reduzieren, weil jetzt sprechen wir über Zeiträume von 10, 14, 15 Jahren, bis so ein Medikament dann wirklich am Markt ist. Und solange will kein Patient, der jetzt erkrankt ist, ja auf sein Medikament warten. Also kostengünstiger, weniger zeitintensiv, um dann wirklich die Medikamente dort so schnell wie möglich hinzubringen, wo wir sie alle hinhaben wollen, nämlich direkt zum Patienten in die Klinik.
Und auch die Argumente, die ihr natürlich dann anführt, weil ich meine, euch gibt es jetzt 10 Jahre. Du hattest erzählt, dass ihr ursprünglich ja Fördergelder bekommen habt, um dieses Unternehmen quasi auszugründen oder zu gründen. Und ihr habt jetzt aber natürlich, müsst natürlich wirtschaften, ne, wie jedes andere Unternehmen auch. Und das wäre jetzt so meine Frage, was ist das, wo dann eure Kunden wirklich bereit sind, auch Geld für auszugeben? Ist das diese Beschleunigung oder die Vereinfachung oder was sind so die Argumente?
Ja, es ist zurzeit auf jeden Fall da man noch nicht wirklich feste Daten hat, was jetzt insgesamt die Beschleunigung angeht. Es ist, der Haupttreiber ist hier ganz klar die Möglichkeit, hochprädiktive Daten mit diesen Chips zu erzeugen, die dann entsprechend auch wirklich eine höhere Aussagekraft haben zu dem, was dann beim Menschen passieren wird, was es jetzt mit den jetzigen Methoden haben kann. Und das ist vor allen Dingen im Hinblick auf die gesamten neuen Therapiemethoden, die jetzt kommen, also zelluläre Ansätze, immuno-onkologische Ansätze, ganz wichtig, weil hier sowieso dann bestimmte konventionelle Testsysteme in Mäusen oder in anderen Tieren gar nicht mehr wirklich funktionieren. Also da ist der Bedarf, auch neue Modelle, neue Systeme zu haben, die dann dort in die Bresche springen können und sagen können, hey, wir können hiermit diese Daten erzeugen, die wir benötigen, um überhaupt die Sicherheit und die Gewissheit zu haben, dass wir das jetzt den ersten Patienten oder den ersten Freiwilligen dann in der Klinik, in klinischen Versuchen geben können. Da ist der Bedarf sehr, sehr hoch. Und das ist dann auch immer das zumindest im Moment entscheidende Argument.
Wäre dann so, man würde quasi als pharmazeutisches Unternehmen eine Riesenstudie an Menschen aufsetzen und dann aber merken, okay, das ist überhaupt nicht verträglich, hat schwere Nebenwirkungen. Und da kann man jetzt, wenn man euer Human-on-a-Chip-Modell einsetzt, schon vorher eigentlich eine Prädiktion machen, dass das eventuell passieren kann oder halt eventuell auch eben nicht. Und dann zum Beispiel vermeiden, dass was in eine klinische Studie geht, was überhaupt nicht funktioniert.
Genau, also das geht jetzt noch nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen geht das schon. Und da ist es ganz klar so, dass man dann natürlich eine gewaltige Menge an Geld spart, weil die hohen Kosten kommen erst in den klinischen Studien. Ein Großteil der Kosten in der Medikamentenentwicklung werden halt durch diese ausführlichen, und das ist auch notwendig, dass die so ausführlich sind, klinischen Studien halt dann hervorgerufen.
Und wenn wir nochmal auf das Thema der neuen zellulären Therapien kommen, also zum Beispiel Gen- und Zelltherapie in der Onkologie, das ist ja was es jetzt so seit einigen Jahren gibt, was auch natürlich durch Digitalisierung überhaupt erst möglich wird, weil wir diese ganzen genetischen Daten überhaupt erst zur Verfügung haben durch neue Rechnerkapazitäten und so weiter. Wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn ihr an so einem Forschungsprojekt beteiligt seid? Ihr habt dann auch die Tumorgene zum Beispiel auf so einem Chip und könnt das dann gegen individuelle Gene von Menschen irgendwie laufen lassen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es geht dann gar nicht mehr also so tief wie Gene. Man würde sozusagen ein Tumormodell in den Chips bauen und dort kultivieren, zusammen mit anderen Organmodellen, die für bestimmte Nebenwirkungen zum Beispiel in Frage kommen könnten, und würde dann dort direkt die Zelltherapie entsprechend in die Chips einbringen, zum Beispiel in die Blutbahn, und dann schauen, was passiert. Ist es möglich, durch diese Zelltherapie dann den Tumor anzugreifen und zu zerstören? Da würde man gar nicht mehr so weit auf Genebene gehen, sondern direkt auf zellulärer Ebene, auf Gewebe, ob die Therapie wirksam ist oder nicht.
Das macht ihr heute schon?
Also in bestimmten Bereichen ja. Wir können ganz sicher noch nicht alle Bereiche abdecken. Das ist auch dann ein Faktor. Und solche Assays oder Testsysteme werden dann auch sehr oft zusammen mit Partnern aus der pharmazeutischen Industrie entwickelt, um dann entsprechend auch wirklich ein maßgeschneidertes System für den Kunden anbieten zu können. Aber in einigen Bereichen, ich nenne da immer gerne zum Beispiel den Bereich, wenn wir jetzt im Onkologie bleiben, für Chemotherapien, da gibt es schon solche Assays, wo wir einen Knochenmarks-Assay haben, der verwendet wird, um Kombinationstherapien, die jetzt ja in der Chemotherapie sehr häufig angewendet werden, vorher zu testen, um dann zu schauen, wie gebe ich diese Kombinationstherapien. Also gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, dass ich sage, ich gebe erst Therapeutika A, dann warte ich eine Woche, dann gebe ich Therapeutikum B, oder ich gebe die beide sofort, und in welchen Dosen gebe ich diese Therapeutika. Das alles kann ich dann schon vorher an diesem Modell abtesten. Und das ist ein sehr, sehr sicherheitsrelevanter Aspekt. Denn Chemotherapie ist immer eigentlich sehr, sehr effizient und erfolgreich. Nur ganz oft haben die solche extremen Nebenwirkungen, dass dann der Patient halt nicht mehr wirklich an dem Tumor stirbt, sondern an den Nebenwirkungen.
Das heißt, man kann sich das, was ihr macht, auch so ein bisschen vorstellen als, im Prinzip du kennst ja diesen Fachbegriff Digital Twin, womit jetzt irgendwie alle gerne arbeiten. Und das wäre dann ja nicht der rein Digital Twin, weil es ja auch um Zellen geht. Es wäre dann irgendwie der Biotech Digital Twin, oder wie würde man das nennen?
Ja. Also wenn wir wieder quasi in dieser Zukunftsvision bleiben, wo man dann für jeden, der es mag und der es möchte, dann so einen kleinen Chip von sich erzeugen kann, ja, dann wäre es sicherlich so der Biotech-Twin. oder der biologische Twin, den man dann hat in der Westentasche, ja.
Ja, und was ist so deine Zukunftsvision mit diesem Thema? Weil ich meine, es ist schon beeindruckend, wenn man jetzt überlegt, weil du bist ja selber Gründer des Unternehmens und bist aber quasi direkt von der Universität in diese Gründung gestolpert. Und euch gibt's jetzt seit 10 Jahren und wir wissen ja alle, dass die meisten Startups irgendwie nach ein paar Jahren sterben. Das heißt, ihr habt das scheinbar ja alles ganz richtig gemacht. Was sind so die Erfolgsgeheimnisse für so ein komplexes Thema? Wie geht man daran und was ist auch so deine Vision für die Zukunft? 2 Fragen auf einmal. Ja. Fangen wir mit der ersten an.
Mache ich sehr gerne. Also ich glaube, wir hatten damals das unglaubliche Glück, auch mit einem der wenigen Biotech Serial Entrepreneurs hier in Deutschland den Hauptgründer zu haben, den Dr. Uwe Marx, der halt noch schon sehr viel Erfahrung auf diesem Bereich hatte mit seinen vorhergehenden Firmen und dadurch natürlich sehr versiert war, wie man so ein Biotech-Startup, was in Deutschland nicht so einfach ist, im Gegensatz zum IT- oder Digital-Markt, dann aufziehen muss und was für Ressourcen benötigt werden. Das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Vor allen Dingen dann auch schon sehr, sehr früh solche Aspekte wie IP, also Patente und so weiter zu bedenken und auch entsprechende Ressourcen bereitstellen zu können dafür und auch das Know-how. Dann hat natürlich die GoBio-Initiative extrem dazu beigetragen, dass das Ganze erfolgreich war, durch die finanzielle Unterstützung, aber auch durch die Unterstützung des Projektträgers. Denn neben diesem finanziellen hängt da auch sehr viel Guidance dran, um so ein Biotechnologieunternehmen von Grund auf dann aufzubauen. Und das waren, glaube ich, so 2 sehr, sehr wichtige Aspekte plus dem Aspekt, dass man, wenn man mit dem Konzept so läuft, dass man sagt, man ist eine Ausgründung aus der Uni, dann einen Pool an hochtalentierten Wissenschaftlern hat, die man dann direkt dort einbinden kann in das Unternehmen. Also da hatten wir auch von HR-Seite jetzt aus nicht wirklich Probleme, an talentierte Leute zu kommen. Und ich denke, dieser Mix aus diesen wesentlichen Aspekten hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir uns dann relativ schnell etablieren konnten und tatsächlich auch viel früher, als wir gedacht hatten, als wir eigentlich noch in der Entwicklungsphase der Technologie waren, dann schon schnell sehr viel Interesse aus der Industrie bekommen haben und dann auch schneller eigentlich auf den Markt gegangen sind, als wir es ursprünglich wollten und es ursprünglich im Businessplan vorgesehen war. Das zur ersten Frage. Und die zweite Frage, ja, was wünsche ich mir, wo geht die Reise hin? Woran wir jetzt arbeiten, ich habe jetzt immer Beispiele gebracht, die in die Richtung gehen, Einzelorganmodelle oder Modelle von zwei Organen. Wir erweitern kontinuierlich die Kapazitäten der Chips. Also wir arbeiten jetzt an einem Chip, der heißt dann Chip XX und oder XY. Das heißt, der soll dann wirklich auch in der Lage sein, eine männliche Version und eine weibliche Version des Chips abbilden zu können und der bis zu 11 verschiedene Organe dann auf der Größe einer Kreditkarte miteinander kombinieren soll, wo wir glauben, dass das so die Minimalorganismus darstellen kann, der dann extrem viele Daten generieren kann. Und wenn man diesen Chip hat, dann sind wir relativ sicher, dass man dann den Ansatz bringen kann, dann auch in die Substituierung der klinischen Studien zu gehen. Alles in parallel dazu geschaltet mit der Etablierung dieser Technologie und dieser Assays bei den regulatorischen Behörden. Denn der nächste große Schritt ist hier ganz klar regulatorische Akzeptanz dieser Systeme und der Daten, die daraus entstehen, um das Ganze dann auch in einen Kontext zu bringen, der dann sagt, okay, diese Systeme sind anerkannt auch als Alternativen zu Tierversuchen und können dann entsprechend routinemäßig bei der Medikamentenentwicklung oder bei der Bewertung von kosmetischen Inhaltsstoffen, Chemikalien, Nahrungsmitteln und so weiter eingesetzt werden. Das ist der nächste große Schritt, den wir in den, ich sag mal, jetzt nächsten 10 Jahren angehen wollen.
Sich die Forschung und die Art und Weise, wie wir Forschung betreiben oder Medikamentenzulassung betreiben, dann wirklich zu revolutionieren. Das ist ja auch das extrem, ja, sagen wir, das extrem Harte an dieser Aufgabe, weil es natürlich hochreguliert ist und es auch ganz viel Policymaking irgendwie betrifft. Wie ist das denn heute? Unterliegen eure Systeme irgendwie einer Medikamentenzulassung schon oder ist es ein Medizinprodukt oder wie ist es regulatorisch beschrieben?
Also im Moment sind die Systeme ja reine Research-Tools. Das heißt, es gab jetzt vor kurzem von einem Workshop, der mit allen Stakeholdern gemacht worden ist, eine Publikation dazu, dass die Systeme jetzt es halt so weit geschafft haben, nicht nur unsere, sondern auch von anderen Firmen auf dem Organ-on-a-Chip-Markt, dass diese Systeme jetzt für interne Portfolio-Entscheidungen bei Pharmafirmen eingesetzt werden, in ganz unterschiedlichen Bereichen und Anwendungen, dass es dann aber jetzt wirklich diesen nächsten Schritt bedarf, die in die regulatorische Akzeptanz zu bringen. Und da glauben wir, dass Pharma da das erste Segment ist, der erste Teil, in dem das erfolgen kann, einfach weil die Regulierung hier unterschiedlich zu zum Beispiel Kosmetik und Chemie ist. Und da muss man hier ganz klar sagen, dass die FDA, also die amerikanische Food and Drug Association, dass die FDA hier einen Vorreiter darstellt. Es gibt ja auch große amerikanische Projekte zu Organ-on-a-Chip-Systemen. Und da hat sich die FDA sehr, sehr früh eingeschaltet, eigentlich früher als üblich, einfach um auch diese Entwicklung zu guiden und zu sagen, hey, wir wollen diese Systeme verstehen, gleichzeitig Input geben, was wir von diesen Systemen erwarten, um dann auch wirklich schnell dann den Prozess einzuleiten, der dann sagt, okay, wir akzeptieren hier Daten aus diesen neuen Systemen in den Dokumentationen für die regulatorischen Behörden. Europäer natürlich und auch Japaner und Chinesen ziehen da natürlich extrem nach. Also das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, eine Herausforderung, wo es sich lohnt, diese anzunehmen, so eine gewisse Harmonisierung hinzukriegen, dass man es wirklich versucht, weltweit zu schaffen, einen Harmonisierungsprozess für diese Akzeptanz dann herzustellen, sodass man nicht irgendwo dann in die Falle tappt und sagt, okay, in USA ist es zugelassen und in China muss man trotzdem noch Tierversuche.
Ja, und in Berlin geht es dann um, keine Ahnung, Datenschutzthemen oder irgendwelche anderen Themen, und diese Technologie kommt dann Patienten sozusagen nicht so schnell zugute. Das kann ja passieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ein enormes Potenzial und es klingt ja auch sehr spannend, wenn ihr das in Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen habt, weil die haben ja die Expertise und das Know-how, solche Themen auch ja mitzugestalten. Das ist ja für ein kleines Unternehmen relativ schwierig, da ohne starke Partnerschaften zu agieren, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Also wir sind da sehr auf die Mitarbeit der Pharmaunternehmen angewiesen und da ist es ganz klar so, dass da auch dann wirklich der Bedarf da ist, dass es neue Systeme geben muss. Niemand bewegt sich oder macht was Neues, wenn es nicht den Bedarf gibt. Und wir sehen aber, dass dieser Bedarf da ist. Und solche Zusammenarbeiten sind immer auch extrem spannend für uns, weil man einfach mal sieht, wie viele unterschiedliche Herangehensweisen es bei der Medikamentenentwicklung gibt, was für Wege beschritten werden, was für unterschiedlichste Assays dann doch oder Testsysteme dann doch in den Pharmafirmen eingesetzt werden, wie die Herangehensweise ist. Da gibt es Unterschiede und es ist dann sehr spannend für uns da einen Einblick zu gewinnen und da lernen wir natürlich auch sehr viel draus für alle potenziellen weiteren Projekte.
Ja, total spannend. Ich kann mir jetzt schon gerade vorstellen, wie du so der Renner auf Partys bist, wenn dich jemand fragt, was du machst und du erzählst dann, ich speichere Menschen auf einer kleinen Kreditkarte, um potenziell Krebs zu heilen. So kann man das ja zusammenfassen.
Also es ist natürlich immer, ja, es ist absolut, es ist immer ein Thema, wo man, ja, wenn jetzt keine andere Konversation mehr läuft, wo man dann sicherlich nochmal für eine halbe Stunde oder so das Gespräch im Gang halten kann, wenn man sagt, was man macht, dann auch natürlich im Hinblick auf die sozialen und die ethischen Aspekte, dass man sagt, hier, wir wollen dann damit natürlich auch Tierversuche verhindern und dann gibt es auch noch einen anderen großen ethischen Aspekt, dass ja in den klinischen Phasen 1 sehr häufig Freiwillige eingesetzt werden. Ich meine, wenn du hier in Berlin mit der S oder U-Bahn fährst, siehst du ja oft diese Plakate, dann natürlich auch der gesamte soziale Aspekt, den wir vorher hatten, dass man Medikamente schneller entwickeln kann, besser entwickeln kann, vielleicht noch günstiger entwickeln kann, sodass sie dann für eine breite Masse der Bevölkerung zugänglich sind. Also da kann man es schon nochmal 30 Minuten so ein Gespräch strecken, und dass die Party dann langweilig wird.
Ja, super. Raik, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick und auch für die Geschichte, also wie ihr das jetzt aufgebaut habt und auch was ihr zukünftig noch weiter vorhabt. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ich fand es super spannend und es ist ja auch ein sehr interessantes Beispiel, was durch Digitalisierung möglich wird, was jetzt vielleicht fernab der Diskussion ist, die wir gerade in Deutschland ja haben mit Gesundheits-Apps und der digitalen Patientenakte und so. Und das ist ja ein Thema, mit dem ihr euch befasst, was einfach nur mal 2, 3 Sprünge weiter in der Zukunft liegt. Und das hat ja mich persönlich sehr interessiert. Also ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Inge.
Cool. Danke, Raik. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.